die über die Arbeit am Franziska-Roman schreibt. Ich finde es ganz eindrücklich, wie man dort mitverfolgen kann, unter was für schwierigen Bedingungen der Roman oder einmal der Schluss davon entstanden ist. Die Brigitte Reimann war lange krank und ist 1973 knapp 40-jährig an Krebs gestorben. Das Buch hat sie nicht mehr fertigstellen. Es fehlen etwa 15 Seiten, die nur noch skizziert sind. Aber das tut der Qualität dieser Literatur keinen Abbruch. Ich lese jetzt einen Abschnitt aus einem Brief vor, wo die Arbeit an der Franziska Linkerhand zum Thema hat. Ich schicke dir das unselige 13. Kapitel, weiß aber nicht, ob es zu Ende ist. Für mein Gefühl noch nicht rund, du verstehst. Vielleicht zurück zu dem Brief von Schafhäutlin, ein Aufhänger, den ich bräuchte. Ein anderer fällt mir nicht ein, die Stadt im Zeitraffertempo der Sommer. Aber Trojanowitz vertut die Chance Franziska, F als Handelnde, T nur als Betrachter. Nein, das wäre das nächste Kapitel. Nochmal Jul Brinner? Eigentlich alles klar. Bloß schreiben? Müsste schnell gehen, aus mehreren Gründen. Hab's satt und bin erschöpft. Schlimmer, offenbar hat es mich wieder erwischt, in einem anderen Wirbel. Die Zeit wird knapp, fürchte ich. Wahnsinnige Schmerzen, wir sind wieder bei Morphium. Bete für mich, dass ich nicht wieder nach B und unter diese verdammte Kanone muss. Nochmal spiele ich nicht mit. Der Brief zeigt, wie die Brigitte Reimann gegen das Ende von ihrem Leben unter Schmerzen, Selbstzweifel und der Befürchtung, nicht mehr fertig zu werden, sich mit dem Schreiben von dem Buch abgequält hat. Aber gleichzeitig ist der Roman, ist das Schreiben auch das gewesen, was sie am Leben noch aufgestellt hat, was ihr noch das Wichtigste gewesen ist. Ich möchte jetzt noch einen Satz vorlesen, wo sie über ihr Leben, über ihre Art zu leben schreibt. Übrigens ist es unbequem und anstrengend und ich singe keine Hymnen, aber schön ist es doch, mit aller Unruhe und Hetzerei, und wenn ich 10 Jahre früher sterbe, dann mit dem Gedanken, ich war glücklich, ich habe gelebt und gelebt und gelebt. Jetzt zum Roman, zu der Franziska Linkerhand. Ich lese da eine kurze Inhaltsangabe vor, die ist im Buch vorne innen so schön zusammengefasst. Liebes-, Entwicklungs- und Gesellschaftsroman in einem zieht er epische Bilanz im Leben der noch nicht 30-jährigen Franziska Linkerhand, Tochter aus gutbürgerlichem Verlegerhause, deren Kindheit noch in die Kriegsjahre fiel, die eine frühe, gescheiterte Ehe mit einem einfachen Arbeiter hinter sich hat und nach brillantem Architekturstudium ihren genialen Professor verließ, um an einem Neubaugebiet in der Provinz nahe der östlichen DDR-Grenze mitzuarbeiten. Hier stellen bürokratische Pedanterie, fantasieloser Pragmatismus und resignierte Kompromissbereitschaft Franziskas Tatkraft, Ideenreichtum und Neuerungswillen auf harte Proben. Und hier begegnet sie Ben, dem Kipperfahrer und Intellektuellen, der ihrem fast mehr als schwesterlich geliebten älteren Bruder so ähnlich ist und der doch auch ihr Verlangen nach dem Aufgehobensein nicht erfüllen kann. Soweit die Inhaltsangabe. Aber so ein Handlungsgerüst sagt ja eigentlich noch nicht viel darüber aus, ob ein Buch gut ist, ob es einem reinnimmt oder nicht. Bei der Brigitte Reimann hat mich vor allem die Sprache hineingenommen, ihre Art zu beschreiben, Leute zu beschreiben zum Beispiel, ihre Art zu erzählen, assoziativ und doch immer mit einem roten Faden. Um einen Eindruck von ihrer Sprache zu geben, lese ich jetzt noch ein Stück vor. Es ist ein Abschnitt vom Schluss, der Anfang vom letzten, nicht mehr fertiggestellten Kapitel. Leb wohl, Ben. Wenn du diesen Brief findest, werde ich auf der Straße nach N sein, vielleicht nahe Brücke und Friedhof und angesichts der Häuser, unter Antennenrahen segelnd und beflaggt mit bunten Balkons. Ach, leider nicht für mich beflaggt, nicht für den Deserteur, der einen wulstigen Nacken, exakt ausrasiertes Haar, denn Schafhäutlin wird mich nicht ansehen, um Nachsicht bittet, neuerliche Aufnahme wünscht, Friedfertigkeit und Zugeständnisse anbietet. Nein, das denn doch nicht. Keinen faulen Frieden, keine Kompromisse, die du vor dir selbst damit entschuldigst, dass du endlich erwachsen bist, dich einzuordnen, wenn nicht unterzuordnen, gelernt hast, wie es sich gehört für einen Menschen um die 30, dass ich einmal das Christusalter nennen hörte. Ben, Ben, und sank mir das Herz, stockte der Atem, rollte der Stift aus gelähmter Hand. Plötzlich fiel mir wieder ein, warum ich dir schreibe. Ein Abschiedsbrief wie nach Vorlage. Wenn du diesen Brief findest, Zettel eines Selbstmörders. Und wirklich scheint mir jetzt während des Schreibens, als müsste mein Leben stillstehen in dem Augenblick, wenn ich das Kuvert verschließe, oder als gäbe es seit diesem Tag, an dem ich abreise, nur noch Arbeit und Arbeit als vergeblichen Versuch, eine schreckliche Leere auszufüllen. Verzeih mir einen Augenblick der Schwäche. Ich werde also zu Schafhäutlin zurückkehren und nicht kleinlaut, nicht gebrochen. Ich habe nicht ein Buch geschrieben, um es in das Maul dieser Häuserfabrik von N zu werfen und zermalmen zu lassen. Es muss sie geben, die kluge Synthese zwischen heute und morgen, zwischen tristem Blockbau und heiter lebendiger Straße, zwischen dem Notwendigen und dem Schönen, und ich bin ihr auf der Spur, hochmütig und ach, wie oft zaghaft, und eines Tages werde ich sie finden.
In unserer Bibliothek haben wir auch Bücher von Autorinnen aus der Dritten Welt. Und ich muss leider sagen, dass die Bücher nicht das Interesse finden unter unseren Leserinnen, die es wirklich verdienen. Ein Interesse, das ganz sicher die Schriftstellerin Buchi Emecheta verdienen. Ein paar Worte zu der Frau Emecheta. Sie ist in Lagos, Nigeria, geboren, heute 41 Jahre alt, lebt in London, ist seit 1981 Professorin für englische Literatur an der Universität Calabar in Nigeria. Eines der wichtigsten Bücher, die sie geschrieben hat, ist 1979 in Englisch erschienen, heisst «The Choice of Motherhood», auf Deutsch «Nu Ego». Ein Buch über ein Frauenschicksal in Afrika, über ein Frauenleben, das sich zwischen Tradition und Moderne abspielt, eine Frau, die zwischen diesen Elementen hin und her gerissen ist. Auf der einen Seite gilt die Frau immer noch erst als richtige Frau, wenn sie auch Kind gebärt, versprechen die Kinder immer noch Reichtum. Und auf der anderen Seite führen eben viele Kinder auch dort mittlerweile zur Armut. «Nu Ego» heisst so, weil ihren Vater bei ihrer Geburt spontan ausgerufen hat, aber das Mädchen ist mehr wert als 20 Säcke Muschelgeld. Und «Nu Ego» heisst auch 20 Säcke Muschelgeld. «Nu Ego» wird verheiratet an ihren ersten Mann und weil sie ihm kein Kind gebären kann, wird sie von dort von ihm verstoßen, muss wieder zurück, was eine Schande ist. Ihren zweiten Mann, an den sie dann vermittelt wird, den hat sie gar nie gesehen. Sie reist von ihrem Heimatdorf nach Lagos, wo er wohnt. Er entspricht überhaupt nicht ihren Vorstellungen, aber sie wird dann auch schwanger. Aber das Kind stirbt sehr schnell nach der Geburt. «Nu Ego» wird dann wieder schwanger und so geht das dann immer weiter, bis sie am Schluss ganze Ziele der Kind geboren hat. Aber nicht nur das. Ihrem Mann, Der arbeitet bei weißen Angestellten als Diener, er wäscht dort Wäsche. Der verliert den Job, wo die Weißen während dem Krieg Engländer sind, wieder zurück in die Heimat gehen. Und jetzt muss also Nuego, die Mutter, auch noch die ganze Familie durchbringen. Sie tut das als Händlerin auf dem Markt und es ist ein ganz hartes Brot, das sie da verdienen muss. Der wichtigste Bestandteil an ihrer Kinderbeziehung besteht dann auch darin, dass sie ihre Kinder überhaupt ernähren kann, dass sie vor Krankheit schützt. Und genau das wird man ihr später einmal zum Vorwurf machen. Und das ist ein wahnsinniger Vorwurf. Denn und sagt einmal Nuego, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, als Mutter zu sein. Wie kann ich mich mit einer Frau unterhalten, die keine Kinder hat? Wenn man mir die Kinder nimmt, ist das so, als ob man mir mein gewohntes Leben entrisse, das ich seit Ewigkeiten führe. Auf mich hat das ganze Buch gewirkt wie eine Nachlage. Eine wahnsinnige Anklage, obwohl Buchi Emecheta, die Schriftstellerin, überhaupt keinen jammernden Ton in ihrem Buch hat. Und ich wüsste auch gar nicht ganz genau, wer da angeklagt werden sollte, wenn nicht die westliche Zivilisation, die eben in Afrika das heillose Durcheinander angerichtet hat, wo die Traditionen heute nichts mehr sind, wo sie nichts mehr gelten, wo die Familien und die Frauen im Speziellen eben doch noch drin verhaftet sind. Wichtig ist aber auch schon noch zu sagen, dass das Buch sehr leicht zu lesen ist. Es ist ungeheuer spannend und man kann auch die ganzen Situationen nachvollziehen, obwohl es in einem fremden Land, in einem fremden Kontinent sich abspielt.
You've changed. That sparkle in your eyes is gone. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. You've changed. Your kiss is now so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we've shared, you ignore every star above you. I can't realize you ever cared. You've changed. You're not the angel I once knew. No need to tell me that we're through. It's all over now. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we've shared, you ignore every star above you. I can't realize you ever cared. You've changed. You're not the angel I once knew. No need to tell me that we're through. It's all over now. You've changed.
Also das Buch, das ich kurz vorstellen möchte, heisst «Für uns selbst – Körper und Sexualität aus der Sicht von Frauen». Der Text ist von der Anja Meulenbelt. Es hat Interviews drin, Zeichnungen und auch einen Haufen Fotos. Es ist schon fast ein Klassiker, das Buch. Es geschrieben wurde 1979. Und die deutsche Übersetzung im Verlag Frauenoffensive ist 1980 herausgekommen. Jetzt möchte ich kurz aus dem 10. Kapitel, das über Frauen und Männer ist, einen Text vorlesen. Es fängt damit, Männer gehen mit Sexualität anders um als Frauen. Das lässt sich leicht feststellen, wenn du siehst, wie in der Werbung Männer mit Bildern zum Kauf verführt werden, die ihnen Sex versprechen, und Frauen mit Bildern von wahrem Glück und ewiger Romantik. Du siehst es in Büchern und Zeitschriften, die die Leute lesen. In Zeitschriften, die für Männer bestimmt sind, viel Haut, natürlich von Frauen. In Zeitschriften, die für Frauen bestimmt sind, viel über Beziehungen, Gefühle und Liebe. Die Erfahrungswelten von Männern und Frauen liegen weit voneinander entfernt. Das würde vielleicht nicht solche Probleme mit sich bringen, wenn wir nicht gleichzeitig in einer Gesellschaft lebten, in der die Beziehungen zwischen Mann und Frau als die wichtigste zwischenmenschliche Beziehung gilt. Von uns wird erwartet, dass wir den größten Teil unseres Lebens mit einem Mann verbringen und diese Beziehung so wichtig finden, dass wir dafür unsere Freundinnen, Mütter, Kolleginnen aufgeben. Und meistens erwarten wir selbst, dass alle unsere Bedürfnisse, vor allem auch die sexuellen, in dieser einen Beziehung erfüllt werden. Auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, werden wir mit der Vorstellung erzogen, dass Männer und Frauen verschieden sind, sich aber auf wunderbare Weise ergänzen, wenn wir nur den richtigen Partner finden. Und wenn es dann in Wirklichkeit schwierig wird, suchen wir hier zuerst nach der Ursache. Er war doch nicht der Richtige, es hätte ein anderer sein müssen. Oder wir suchen die Schuld bei uns selbst. Wenn Frauen anfangen, ehrlich miteinander zu reden, kommt viel auf den Tisch, was deutlich macht, dass Missverständnisse und Schwierigkeiten zwischen Frauen und Männern nicht nur eine zufällige Privatangelegenheit und nicht nur auf die falsche Partnerwahl zurückzuführen sind. Es gibt viele Gemeinsamkeiten in den Erfahrungen, die Frauen mit Männern machen, was zeigt, dass es dabei um bestimmte Verhaltensmuster geht.
So, das wär's gsi. Wir haben versucht, euch die Frauenbibliothek ein bisschen näher zu bringen, euch lustig zu machen, zum Vorbeikommen, umzuschauen, umzuschmökern und uns selbstverständlich auch neue Anregungen mitzubringen. Mitgemacht in dieser Sendung haben die Frauen von der Frauenbibliothek. Nochmal kurz die Öffnungszeiten. Wir haben offen jeden Dienstag und Donnerstag vom 6 Uhr am Abend bis um 10 Uhr. Und zwar im Frauenzentrum an der Mattengasse 27 in Zürich. Also bis bald.
hin.